Glaubst du nicht auch, dass wir einfach viel zu viele Podcast-Folgen produzieren?
Nee.
Ja, deswegen gibt es jetzt heute wieder eine. Hallo und willkommen zur 138. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen alle 3 Monate die neuesten Tech-News. Ich bin CTO von einer Tech-Firma und du bist?
DevOps Engineer, ja.
Der Lukas.
Oder Plattform Engineer oder
Software SM.
Ich habe keine Ahnung.
Es Mensch, gibt so, vielleicht auch.
Es gibt so viele Begriffe dafür. Ich weiß es nicht. Aber DevOps würde ich wahrscheinlich am häufigsten sagen. Oder so. Keine Ahnung.
Das Datum müssen wir noch sagen, Lukas.
Heute ist der 20.07.2026.
Und wir nehmen auf hier im Lofi-Studio im Pfaffenhofen und wir haben heute zum allerersten Mal einen Helfer.
Das stimmt nicht.
Stimmt, wir haben zum allerzweiten Mal einen Helfer.
Das ist korrekt.
Nämlich Bene wird uns mit dem Video unterstützen, denn wenn ihr uns wieder in eurem Podcatcher hört, dann werdet ihr vielleicht das Video verpassen. Denn es gibt auf YouTube und auf unserer Podigy-Blog-Seite das Video mit uns in Farbe und Bunt. Und Lukas ist ein bisschen off-center, aber ich glaube, das lassen wir jetzt so.
Nee, oder? Das können wir doch ein bisschen... Genau, den einmal, ja. Sehr gut. Boah, ja. Das ist voll geil.
Ja.
Super Arbeit.
Super. Dann
also bedankt euch alle für das tolle Video bei unserem Produktionshelfer.
Und wir beginnen mit dem Feedback und Rückblick. Wir haben jetzt tatsächlich 3 Monate lang nichts gemacht. Das heißt, ja. Das Feedback ist wirklich nicht vorhanden und wir machen ganz viel Rückblick.
Richtig.
Wir haben eigentlich nie Feedback. Warum?
Ja.
Warum?
Ja, schreibt uns mal.
Schreibt uns mal.
Wenn ihr den Podcast geil findet, schreibt uns. Aber ich habe auch schon, ich habe tatsächlich Leute gehört, die gefragt haben, wann denn die nächste Folge kommt.
Ja, und ich habe auch Leute gehört, die Feedback geben, also wirklich so inhaltlich.
Ja.
Aber das
ja.
geht dann meistens in die Richtung, macht doch mal was über Frontend-Entwicklung oder sagt mal was über Windows und das können wir halt nicht.
Das ist korrekt. Aber Grüße gehen raus an Sascha.
Ich war auf der Metalcon, Lukas.
Geil, was gibt's da? Metal?
Da gibt's Metal und zwar nice. War das eine Producer Convention in Berlin. In dem kennst du das? Warst du schon in Berlin?
Wir waren zusammen stimmt, auch schon in Berlin.
Ja. In Berlin.
Also ich glaube ja.
Waren wir da auf dem Raw-Gelände? Das ist so ein alternatives, noch nicht gentrifiziertes Ex-Fabrikgelände und da ist so ein Kongresszentrum, das House of Music und da habe ich tatsächlich ganz, ganz, ganz viele bekannte Produzenten getroffen.
Mhm.
Kai Kohlekeller war da, Nils Lesser war da, dann war
klar.
da, waren die Leute von Finvox da, es klar. war, kennst du die nicht?
Wer?
Die machen ganz viel so Metal-Musik und ich habe ganz viel gelernt. Weißt du, was ich gelernt habe? Weißt du, was mein größtes Takeaway war, Lukas?
Zu wenig Drums.
Hardware ist toll.
Ja.
Also wirklich, wenn man so einen Kompressor in der Hand hat und wirklich so mit 3 Reglern irgendwas machen muss und sich so bewusst limitiert, aber dafür wirklich einen sehr, sehr, sehr guten, qualitativ hochwertigen Output hat, das ist richtig geil.
Ja, das ist ja nice.
Ja, und das
okay.
war es eigentlich so mein Takeaway.
Ja, da kenne ich mich eh nicht so gut aus, aber mit was ich mich auskenne, sind Cloud-Native-Technologien natürlich. Und
deswegen
zwar
warst du?
War ich in München auf dem Cloud Native Summit. Der
also
hat jetzt
du bist
auch wieder,
praktisch an einer anderen Haltestelle ausgestiegen.
Genau, ja, sehr ja, gut, ja. Tatsächlich am Arabella Park. Das findet nämlich jedes Jahr, also früher hieß es noch Kubernetes Community Days, mittlerweile ist das eine eigenständige Veranstaltung. Okay. Also vorher war das quasi noch unter dem Kubernetes Umbrella, aber jetzt ist das quasi eigenständig und heißt Cloud Native Summit. Genau, das wird von auch einem großen Community-Member von dem Max organisiert, der auch die Cloud-Native-Meetups in München macht. Und ja, war dieses Jahr mal wieder sehr cool. Sehr coole Talks tatsächlich. Es gab so verschiedene Tracks. Also es gab einmal so AI-Engineering und es gab aber auch einen Plattform-Engineering-Track und ein Observability, glaube ich, auch noch. Und ja, also ich glaube, meine Takeaways waren Crow.
Crow hat mit der Maske Dinge gemacht.
Richtig, der war da, hat performt. Nein, es gibt tatsächlich, wie heißt das? Ich glaube, Kubernetes Resource Operator oder so, oder ich weiß nicht genau, wofür das steht, also KRO. Das ist eigentlich ganz cool. Du kannst so, kannst quasi Templating mit Kubernetes YAMLs machen. Also du hast dann keinen Helm, sondern du definierst deine Templates
in so einer... direkt in der Kubernetes...
Genau, okay. In so einer Ressource, in dem du andere CRDs quasi definierst. Du kannst dann sagen, ich habe eine Application, also eine abstrakte Application und eine Datenbank und die hat dann Felder, die ich dann template in andere Ressourcen, die ich dann benutze. Fühlt sich
das leichtgewichtiger an oder flexibler oder was ist das oder Vorteil gegenüber Helm oder?
Du kannst halt so ein bisschen mehr wegabstrahieren noch, was quasi deine Developer brauchen. Also das ist auch wieder so dieser Plattformgedanke.
Ja, okay, verstehe.
Du sagst halt, ey, deine Devs brauchen für ihre Anwendungen immer eine Datenbank, aber denen ist eigentlich egal, was da im Hintergrund passiert. Du sagst halt einfach,
verstehe. Ja,
ist die repliziert, ist die nicht repliziert, ist das eine Postgres oder keine Ahnung was, und das kannst du dann quasi da drin definieren.
Also der Abstraktionslayer ist ein anderer. Ich bin nicht so, genau, so hart genau an den tatsächlichen Werten, die ich in die YAML packe. Okay.
Genau, und also ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr interessant und werde mir das vielleicht privat sogar auch mal anschauen. Ja, aber sonst kann ich die auch immer weiterempfehlen tatsächlich.
Ja, dann waren wir beide im Urlaub.
Richtig, richtig. Aber also nicht gemeinsam.
Nee, wir waren an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Menschen. Ich war wieder in Kitzbühel und es war wunderschön. Ich habe mir einen Sonnenbrand geholt in der Höhensonne. Das hast du auf Fuerteventura wahrscheinlich auch.
Nee.
Nicht?
Ich bin ja kein...
Bist du so ein 50 LSF-Eincremer?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich will keinen Hautkrebs kriegen. Cremt euch immer ein. Deswegen habe ich auf Fuerteventura, ich lag zwar auch in der Sonne, aber ich habe mich immer eingecremt, immer überall, jeden Tag. Sonst habe ich auch geschaut, dass ich nicht die ganze Zeit in der Sonne lieg. Genau.
Gut, sehr gut. Ja. Ich würde jetzt gerne über Kitzbühel was erzählen, aber ich habe eigentlich nur gegessen und Wellness gemacht. Was habt ihr gemacht?
Ja, tatsächlich ist das bei uns ähnlich, weil wir waren all-inclusive.
Das war ich auch, das hilft auch nicht, gell, wenn man irgendwie die Insel kennenlernen möchte.
Nee, gar nicht tatsächlich. Genau, aber also Fuerteventura kann ich sehr empfehlen, ist natürlich sehr windig, aber auch sehr schön. Also Sandstrände, seinesgleichen, hätte ich gesagt. Und ja, das All-Inclusive-Hotel war tatsächlich sehr gut. Ich hole jetzt einfach mal auch direkt H10 Playa Esmeralda. Da waren wir.
Das ist unten an diesem, wie heißt denn das?
Jandia. Nee.
Jandia, genau.
Ja, genau, ja.
Jandia.
Ja.
Da war ich auch schon mal, aber da war ich echt winzig. 12 oder so.
Ach so, ja. Aber ich glaube, du warst nicht im gleichen Hotel wahrscheinlich, aber ja.
Nee, wie hieß es?
H10 Playa Esmeralda. Nee,
wir waren immer in so einem Rio-Club, La Mola, nee, nicht La Mola, Rio-Club, irgendwas.
Keine Ahnung, ja.
War bestimmt ähnlich, weil die geben sich alle nichts, aber
ja,
Strandurlaub muss man halt mögen. Das ist schon so eine, ist ein Vibe.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand's schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also das war mein erster All-Inclusive-Urlaub. Und
ist es dann wirklich All-Inclusive, oder ist das so eine Abzocke All-Inclusive, wo dann irgendwie ein halber Fruchtsaft drin ist und alles andere
muss man extra bezahlen? Also das ist immer schwierig, weil tatsächlich machen die ja auch da immer so Tricks und so, aber bei uns war es jetzt so, dass das eigentlich, da war eigentlich wirklich fast alles All-Inclusive. Es gab so ein paar Weine oder ein paar Champagner oder so, ein paar Scotch oder irgendwie sowas, die nicht drin waren. Und es gab so ein so Privilege-Restaurant, was jetzt nicht mit drin war. Aber das war jetzt auch nicht so übermäßig geil, dass wir gesagt hätten, oh, da verpassen wir jetzt krass was. Und sonst war eigentlich schon alles dabei. Die hatten sogar auch so eine Coffee-Bar, in der du dir Milkshakes auch holen konntest.
Krass.
Und das war auch mit dabei einfach. Da war ich auch sehr überrascht. Und das Geile war, die hatten auch so eine Poolbar, an der du auch Essen bestellen konntest. Das heißt, wenn du keinen Bock hattest auf Buffet,
also verstehe, dann
konntest du da auch nochmal quasi à la carte essen. Da war jetzt nicht ultra viel auf der Karte und es war jetzt nicht mega krass lecker, aber war schon ganz gut eigentlich und ich fand es mega, mega geil. Also All-Inclusive kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, das werde ich nochmal machen.
Ja, also war ich auch, da heißt halt nicht All-Inclusive, sondern Dreiviertelpension. Das heißt, du hast halt ein Frühstück,
ja,
dann was man in den alpinen Hotels oft hat, ist so eine Jause, sagen die Österreicher dazu.
Okay.
Das ist so ein Brunch, aber nicht morgens, sondern so um 15 Uhr.
Okay.
Also die Idee ist, du gehst halt wandern oder du gehst raus und so und dann kommst du und dann kannst du entweder was Deftiges essen, irgendwie so eine Suppe oder ein Rührei oder sonst was oder halt irgendwie Kuchen, Kaffee und sonst was.
Ja.
Und abends gab es dann immer noch ein 5-Gänge-Menü.
Okay, krass.
Und jeden Samstag gibt es die White Night. Da muss man sich dann komplett weiß anziehen.
Okay. Und dann Spaghetti Bolognese. Wer am Ende rausgeht, ohne Kleckser, der kriegt 100 Euro.
So ähnlich. Und dann gibt's Grillbuffet.
Ah,
direkt
ja,
am See. Und das war auch, das war natürlich wunderbar. Cool. Und so mit so Jazzmusik und
ja.
Ganz toll. Und ja, ich gehe da wieder hin.
Ja, nice.
Ja.
Ja, ich muss sagen, was vielleicht auch nochmal interessant ist, zu hören, ich trinke ja keinen Alkohol. Und da ist natürlich All-Inclusive auch so eine Frage, weil man macht das ja auch zum Saufen häufig.
Wie ist denn da, also da interessiert mich dann nicht, was du machst, sondern ob dann das Umfeld nicht ständig besoffen ist.
Es geht tatsächlich. Also klar, da waren schon welche manchmal laut. Also tatsächlich die Briten waren die lautesten.
Und die Italiener.
Da waren keine Italiener. Okay. Deswegen, aber die Briten waren sehr laut. Ich weiß nicht, ob die ganze Zeit besoffen waren. Die waren auf jeden Fall alle immer rot. Entweder vom Alkohol oder von der Sonne. Eins von beidem war es auf jeden Fall. Aber es gab auch Mocktails, also so ja, okay, alkoholfreie Cocktails. Und das fand ich schon ganz geil. Ich hatte dann immer eigentlich Virgin Mojitos und so. Das war eigentlich echt ganz geil. Ich hatte schon Angst, dass ich dann nur Cola trinken kann oder so, aber war ganz gut.
Natürlich versuchen die auch immer eine günstige alkoholfreie Alternative zu machen, weil es halt auch günstiger ist, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Rate mal, was ich am See, also ich war an einem See, was ich da hauptsächlich gemacht habe.
Gelesen auf deinem neuen E-Reader.
Ich bin ja inzwischen in dieses E-Reader-Rabbit-Hole reingefallen und ich habe jetzt den dritten E-Reader.
Okay, und er hat ihn sogar dabei.
Ich halte ihn gerade in die Kamera und es ist tatsächlich ein X-Tank, also es ist ein China-Ding, X-T-Ink, wahrscheinlich heißt es T-Ink. Wegen Ink, E-Ink.
Nee, wahrscheinlich X-T-E-Ink.
X-T-E-Ink.
Weil es ist ja E-Ink.
Genau, X-T-E-Ink, ja genau.
Ja,
und wenn du dir mal beschreiben möchtest, Lukas, was ist denn das wichtigste Feature von diesem E-Reader?
Dass er klein ist?
Er ist wahnsinnig klein, also er passt in so eine...
Darf ich?
Ja. Er passt in die Hand.
Okay. Ach krass, und dann hast du hier die Buttons.
Genau, und er hat nur Buttons, er hat kein Touchscreen und keine Beleuchtung. Okay. Das ist halt der Kompromiss, den man dann hat.
Schon geil.
Und jetzt kommt's, wie kommen jetzt da die Bücher drauf, ne?
Mit, wie heißt das Protokoll? ODPS.
ODPS, genau.
Yes.
ODD, das ist glaube ich noch irgendwo ein Buchstaben drin.
Ja.
Aber, und das ist jetzt das, was ich gemacht habe, ich habe jetzt ja 3 E-Reader.
Ja, nee, ODPS ist richtig.
ODPS ist richtig, okay. Ja. Ich habe ja jetzt 3 E-Reader.
Ja.
Und so langsam ist dieses, ich packe irgendwie alles in den Nextcloud und ziehe mal per USB den Shit hin und her.
Mega
ist
nervig.
Ein bisschen mega nervig.
Ja.
Deswegen bin ich jetzt bei Calibre Web.
Ja, ja.
Und habe da jetzt auf meinem V-Server alle E-Books, die ich besitze und die frei waren, die ich befreien konnte, hochgeladen.
Also befreien vom DRM.
Befreien vom DRM, genau. Weil, also ich musste einiges liegen lassen. Also ich habe bei Amazon locker irgendwie, ich habe es mal ausgerechnet, 400, 500 Euro E-Books.
Ja.
Die sind jetzt tot.
Also
ich habe kein Kindle mehr.
Da bist du halt wieder,
da ist man,
you will own nothing and be happy, ja.
Also das tut schon ein bisschen weh, weil es auch Bücher sind, die ich teilweise
noch
nicht
gelesen
habe.
Es ist auch einfach verarscht. Du kaufst dir
ein Buch. Und ich kann es dann nicht mehr lesen, weil...
Ja, weil Shit. Amazon entschieden hat, nee, darfst du nicht.
Und das fand ich dann nicht mehr so gut, deswegen wollte ich da jetzt auch ganz bewusst in diese Richtung gehen. Und ich habe, das Einzige, was ich nicht hingekriegt habe, ist den Reader-Sync hinzukriegen, also den Reading-Point-Sync.
Ja, den Reading-Progress.
Genau. Reading-Progress, ja. Genau. Da gibt es schon Technologien und da gibt es auch Konzepte und bla und blub, aber war mir jetzt einmal zu viel Gefriemel. Und ich will auf diesem Kleinen sowieso was anderes lesen. Ich will da keinen Roman lesen, weil er ist klein.
Also
müssen wir uns nichts vormachen, also groß wie in der Hand, da liest man jetzt nicht bequem einen Roman drauf, sondern ich habe mir jetzt so ein Bookshelf gemacht mit Kurzlektüre, so habe ich das genannt. Und da sind dann so kleine philosophische Büchlein drin. Ich lese zum Beispiel die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel. Dann ist von Wittgenstein irgendwie Tractatus Philosophicus drauf. Dann ist von Seneca die Briefe drauf und von Kafka noch seine kurzen Gedanken. Also so einfach so kleine
Verstehe ich.
Aphorismen, so kleine, die man so auch mal so 20 Minuten zwischendurch, wenn man beim Arzt ist, irgendwie sich so fünf Stück nacheinander durchliest und dann einfach so ein bisschen Zerstreuung hat.
Nee, cool. Da gehe ich doch gleich auf meinen E-Reader ein.
Ist
das
ein Kobo?
Das ist, scheiße. Hier, so.
Es ist ein Kobo.
Genau, es ist ein Kobo. Da haben wir auch schon drüber geredet im Podcast. Und den benutze ich auch über Calibre Web tatsächlich. Genau, also
da muss
ich
mal nur diese URL ändern in dieser Properties-File.
Nee, das mache ich nicht. Ich mache, weil
machst du's?
Ich will Progress Sync, also das, was
du quasi nicht hast.
Und was ich dann machen kann, ist, du kannst auf dem Kobo, kannst du Co-Reader installieren.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Kenn ich.
Das ist halt so ein offenes Reader-Programm, was auf ganz vielen E-Readern funktioniert. Und da gibt's dann einen Plugin für Calibre Web, was man installieren kann, und das funktioniert einwandfrei. Also ich kann dann quasi meinen Katalog durchsuchen und dann die Books einfach drauf speichern, und das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
Ja, das wollte ich mit dem hier, weil der kleiner ist.
Jetzt wechsel nochmal die Kamera. Das war falsch.
Das wollte ich mit dem hier, weil der klein ist. Weil beim Kobo will ich aber wirklich so in Sync mit meinem Calibre Web sein.
Ja.
Also da will ich auch die großen Bücher in Anführungszeichen, die Romane lesen. Und da war es mir dann schon wichtig, dass da irgendwie alles verfügbar ist. Und da muss man dann, also man kann dann in Calibre Web, kann man so ein Kobo Plugin, so eine Extension aktivieren, die kommt auch automatisch mit.
Ja.
Und dann kann man die URL von, also dann geht es nicht mehr an diesen Rakuten-Shop, sondern dann geht es an deinen Calibre Lab.
Ja, sehr gut.
Und dann ist das so ein transparentes Ding und du kannst dann eigentlich auch Bücher drüber kaufen, weil der dann trotzdem nur transparent an den Rakuten-Shop hinten dran geht. Und das ist schon relativ nice. Was ich zudem hier noch sagen muss, die Stock-Firmware ist absoluter Crap. Also was man da machen möchte, ist sofort den Crosspoint-Reader drauf zu machen. Das ist eine freie Implementierung.
Ja, okay, verstehe. Und
die ist dann nicht bloated, sondern das ist ein ganz kompakter,
sehr cool,
straightforward, weil das Ding hat, also ich habe schon gesagt, es hat kein Touchscreen, das heißt, man muss alles irgendwie über vorwärts, rückwärts und hoch, runter machen, und wenn man da irgendwie eine scheiß UX hat, dann ist das echt eklig. Und ich lese jetzt nur wegen diesem Ding echt viel, viel mehr.
Nice. Ja, das ist cool.
Und weißt du, wer ich's hab?
Woher?
Methodisch Inkorrekt.
Ach krass.
Reinhard Remfort hat sich das Ding gekauft und hat es empfohlen, und ich habe es dann sofort geshoppt. Schätze mal, was es kostet.
30.
50.
Okay, krass.
Ja, also es ist bezahlbar, finde ich.
Ist auf jeden Fall bezahlbar.
Es ist ein China-Ding, aber es ist gut bezahlbar.
Ja. Wo hast du es bestellt?
AliExpress.
Ja, okay, dachte ich mir. Aber apropos Lesen, ich habe ein neues Projekt, und für dieses Projekt wollte ich viel lernen, vor allem dadurch.
Okay.
Also mal gegen den Strom schwimmen und den ganzen, ich code mit AI und ich vibe code und ich brauche gar nicht mehr wissen, wie ich coden muss, zu ich lerne mehr programmieren und ich lerne Rust wirklich mal von, nochmal von Grund auf. Ich kann ja so ein bisschen die Basics, aber wirklich routiniert bin ich in Rust auf jeden Fall nicht. Und ich wollte da auch nochmal wirklich so für mich rausfinden, wie ich persönlich mit AI arbeiten will und wie ich daraus einen Nutzen ziehen kann, der nachhaltig ist. Also nicht short, quick wins, sondern dauerhaftes Improvement, würde ich sagen. Und da habe ich auch da kann ich tatsächlich die Skills von Matt Pocock empfehlen. Der hat so eine ganze Reihe an AI-Skills, die verlinken wir auch in den Shownotes, schreibe ich am besten gleich mal rein. Ja, ich schreibe das.
Das ist einfach ein Entwickler, der das freistellt.
Genau, genau. Der ist YouTuber-Entwickler und der hat auch so Trainingskurse, wie man mit AI arbeitet oder wie man generell entwickelt und keine Ahnung was. Und der hat so Skills entwickelt, die sind wirklich top-notch. Ich finde, das sind wirklich so Sachen, die sind relativ gut gegroundet, die sind in echter Arbeit verwickelt und nicht irgendwelche Hype-Sachen, die gar nicht funktionieren. Und da sind zwei Skills vor allem bei mir rausgestochen, die zum einen der Grilling oder Grill-Me-Skill, ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört?
Nee.
Und zwar, wie das funktioniert ist, du willst quasi ein Feature implementieren oder was weiß ich, eine Sache adden oder irgendwas machen in deinem Programm, dann sagst du erstmal deine Thesis und sagst dann use the grill me skill, um auf, also ich sag immer, auf die same Page zu kommen oder um quasi das gleiche Verständnis zu bekommen von den einzelnen von dem Themenbereich auch. Und der fragt dich dann in einem Fragenhagel wirklich Frage für Frage, und er fragt dich auch immer nur eine Sache, dass du nicht overloaded bist, was für mögliche Branches, was für mögliche Entscheidungen du quasi treffen willst. Und wo das quasi für sorgt, ist, dass du nicht einfach jede Entscheidung an die AI abgibst, sondern dass du dir Gedanken drüber machst, was für einzelne Sachen müssen denn gemacht werden. Und am Ende hast du ein komplett volles Kontextwindow mit den genau business-critical Entscheidungen und Sachen, die quasi wichtig sind für die Implementierung.
Verstehe. Das heißt, es ist so ein bisschen mehr Guidance und mehr Kontrolle, aber jetzt nicht in dem Sinn, dass du proaktiv diese Kontrolle ausüben musst durch ein komplexes Prompting, sondern es fragt dich praktisch ab.
Genau. Und, okay, und das ist das Geile daran, weil was mich immer so abfuckt, ist, ewig da zu sitzen, um einen Prompt zu craften. Weil das ist, ja, das macht einfach keinen Spaß. Das, weißt du, wer will Anforderungen erheben? Weißt du? Das macht mir keinen Spaß.
Ich werde halt dafür bezahlt, ich mach's halt.
Genau, ne? Aber ich finde, mit dem Skill bringt das so genau das, aber ohne, dass ich mir nochmal drüber Gedanken machen muss, was sind die einzelnen Branches, sondern die AI führt dich halt so ein bisschen durch.
Verstehe.
Und der andere Skill ist der Teach-Skill. Und was er da macht, ist, finde ich auch richtig geil, ist, du kannst dir ein Thema nennen oder auch ein übergreifendes Thema und sagst dann, ich möchte hier quasi schlauer drin werden. Und dann kann der dir einzelne Lessons erstellen. Aber die Lessons sind HTML-Pages mit teilweise ein bisschen JavaScript drin, wo er dir halt genau die Themen aufzeichnet mit richtig schön in einer schönen HTML-Page formatiert mit Syntax-Highlighting, je nachdem, wie du es ihm halt sagst. Ne? Am Ende des Tages ist es einfach nur eine HTML-Page. Und am Ende fragt er dich quasi auch nochmal ab in der Lesson drin mit so ein bisschen JavaScript-Magic. Und das finde ich richtig geil.
Ja, verstehe.
Das ist halt wirklich wie so eine Interactive Lesson, wie so ein Udemy-Kurs, der aber perfekt auf dich zugeschnitten ist.
Ja, und vor allem auf den Use Case, den du gerade implementierst.
Richtig.
Ja.
Und das ist dann nicht irgendwas Generisches, sondern es ist genau wirklich da drauf zugeschnitten. Und du kannst ihm halt auch sagen, ey, kau mir nicht alles vor. Ich will die Discovery trotzdem noch selber machen, aber erklär mir die Basic-Konzepte.
Geht dieses Skillset, also nicht das Skillset, sondern die Liste, ist es denn nur Markdowns, oder?
Genau, das sind einfach,
genau, also es wird so wie dieses, mit jedem Harness funktioniert.
Genau, es gibt dieses Standardformat von den Skills und es sind einfach Skill-MDs, die du einfach bei dir mit das einpflegen kannst.
Ja, schau mir vielleicht tatsächlich mal an. Also ich habe jetzt gerade keinen Use Case, wo ich was lernen will. Ich code immer in meiner Comfort Zone natürlich.
Ja.
Weil ich bin ja schon alt.
Ja.
Und aber vielleicht lerne ich mal ein bisschen mehr.
Aber jetzt ist natürlich die Frage, wofür habe ich das denn überhaupt gebraucht?
Ja, wofür hast du das denn überhaupt gebraucht,
richtig,
Lukas?
Richtig. Und zwar habe ich ein Projekt angefangen. Und zwar eine Open-Source Self-Hostable Multi-Game-Mode-Quiz-Plattform.
Das finde ich gut. Warum? Ja. Weil ich habe heute für morgen für ein Event ein Kahoot gemacht.
Ja,
und
ja.
Ich glaube, ich musste 500, wir bezahlen schon dafür und zwar ja. Relativ viel.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe 5-mal irgendwo hingeklickt, wo es dann doch nochmal ein Upsell hätte geben müssen.
Ja.
Irgendwie nutze jetzt hier AI oder nutze jetzt hier irgendwie eine besondere Frage und sonst was. Ja. Ist mir sowas und auf den Zenkel gegangen, dass ich mir auch schon überlegt habe, einfach nur aus Scheiß und aus Trotz da was zu machen.
Ja, und zwar, wenn du jetzt den Use Case hättest, du willst nur Kahoot machen, dann kann ich dir tatsächlich schon ein vorhandenes Projekt empfehlen, und zwar Razzia heißt das jetzt. Früher hieß das Rahoot, jetzt heißt das Razzia. Und
weil sie verklagt wurden?
Ja, genau. Und das ist genau das. Also das ist einfach Open Source Kahoot.
Hat es auch einen schönen Soundtrack?
Ich weiß es nicht, aber da werde ich auf jeden Fall auch noch Wert drauf legen. Aber generell, worum es bei mir geht, ich habe den Use Case, ich gucke sehr gerne YouTube und jetzt gibt's es gibt mehrere YouTuber, zum Beispiel PietSmiet oder Schmobin oder Reeft im deutschen Bereich, die halt solche Quiz-Shows machen, aber mit YouTubern und Streamern. Und das ist immer mega lustig. Und ich denke mir dann immer, Alter, ich würde das gerne halt mit Freunden einfach spielen. Also einfach mit, keine Ahnung, mit 4, 5 Freunden oder was weiß ich, sogar auch zu dritt, wenn man am Tisch sitzt, einfach ein schnelles Quiz starten und geil. Aber das gibt's halt nicht. Ne?
Ja.
Und dann dachte ich mir, ey, das kann man doch sicher, vor allem jetzt mit Agentic Coding, wahrscheinlich auch tatsächlich realisieren. Also was meinst du, wie lange so eine Quiz-Plattform dauert, wenn du da nicht noch ein bisschen genau. Unterstützung hast?
Ja.
Und das muss ich auch sagen, also ich bin auf jeden Fall kein Vibe-Coder. Ich bin sehr AI-critical, wie man aus den Podcast-Folgen wahrscheinlich auch hört. Aber es ist auf jeden Fall ein geiles Tool. Und ich finde, vor allem für sowas, wenn ich jetzt wirklich einige Tasks hab, die mega repetitiv sind oder die, weiß ich nicht, wie zum Beispiel UI-Sachen oder CSS oder so, das kann die AI einfach super gut und da brauche ich nicht stundenlang drin sein, ja. Weil das ist auch einfach ein Skillset, was ich nicht unbedingt brauche. Ich bin jetzt schon soweit, ich habe es gestern tatsächlich bei Freunden getestet und es macht Spaß. Und es ist ganz cool, ich habe jetzt nur einen Game-Modus bisher implementiert und das Besondere ist aber auch, ich habe on the fly ein neues Quiz erstellt. Also ich habe, während wir da saßen am Tisch, habe ich ein Quiz erstellen lassen.
Nutze dafür AI oder ist es?
Und das mache ich tatsächlich mit AI, aber das Geile ist, und das habe ich nämlich genauso mitgedacht, weil was ist das absolut Nervigste? In irgendeiner scheiß UI rumklicken.
Geht gar nicht, ja.
Und diese Quizzes erstellen.
Du hast natürlich eine CLI gemacht.
Ich habe, das ganze Datenmodell ist YAML-basiert. Das heißt, alle Fragen, Antworten, Game-Modes, alles, das sind alles nur YAML-Files, die halt einem gewissen Schema entsprechen. Und das habe ich auch so gemacht, dass der Loader oder die Tests sehr detailliert quasi sagen können, an welcher Stelle von den YAMLs quasi was kaputt ist, damit du einfach dem LLM sagen kannst,
ja.
Ey, mach mir ein Quiz zu, keine Ahnung, wir hatten jetzt deutsche Popkultur einfach als Gag gemacht, irgendwie Musik, Film, Comedy, Internet und Memes, und dann hat er uns einfach ein Quiz mit, ich weiß gar nicht, 4 mal 6, 24 Fragen einfach so hingemacht und das haben wir dann gezockt. Es ging dann rundum und man konnte auch noch reinbuzzern, wenn jemand was falsch hatte und so. Und ich find's echt geil. Also, ja.
Ja, dann poste mal den Link und ich steuere dann den Soundtrack bei.
Genau, ja, stimmt. Ja. Das können wir auf jeden Fall machen.
Hat es so ein bisschen diesen Kahoot-Flair? Also ist es so ein bisschen bubbly oder ist es clean?
Es ist auf jeden Fall ein bisschen playful.
Okay, aber
playful. Ich hab im Hintergrund, gibt's so schwebende Emojis, dass immer irgendwas passiert und man so die für Gen Z, weißt du, die
Subway Surfer an der Seite.
Genau, Subway Surfer kannst du dann einblenden, und damit du halt die Aufmerksamkeit behältst. Genau. Das Ganze nennt sich Quackbox. Und ich hoffe, ich werde nicht verklagt, weil mir ist dann aufgefallen, dass Quackbox.party halt auch sehr nah an den Jackbox Party Pack Games dran ist. Aber mal schauen. Ja. Genau.
Ja.
Muss ich mal schauen, ob ich da nicht vielleicht doch den Namen nochmal ändere. Aber das Maskottchen bleibt auf jeden Fall, das ist eine Ente.
Enten sind super.
Und da muss ich auch sagen, das Logo habe ich, wie nennt man das, bestellt quasi auf Fiverr. Also ich habe tatsächlich einen echten Menschen dafür beauftragt. Okay,
anstatt das selber mit AI zu machen, hast du jemanden bezahlt, dass das mit AI macht.
Nee, er hat es nicht mit AI gemacht. Er hat mir auf Papier Drafts von den einzelnen Sachen gezeigt und er hat mir auch eine Vektorfile geschickt. Ich habe das versucht mit der AI in Vektorfiles zu machen. Keine Chance.
Ja,
keine Chance. Absolut so scheiße.
Logo und Grafik, also Pixelgrafiken gehen relativ gut, aber alles andere ist tatsächlich gerade noch nicht wirklich so geil.
Genau.
Ja, fein. Weißt du, was auch fein ist?
Hey, du bist nicht mehr bei Hey.
Genau. Ich bin nicht mehr bei Hey.
Das ist krass. Das ist krass. Warum?
Weil ich im Internet als Nazi beschimpft wurde.
Ja, du wurdest ja von mir auch schon hier im Podcast.
Als Nazi beschimpft.
Ja, genau. Nee, letzte Folge hast du ja auch über DHH geredet. Da meinte ich, ja, ist schon nicht so ganz so einfach, was der da manchmal postet, aber.
Genau, man kann ja das Werk vom, gut, also long story short. Ich finde, Hey hat den AI-Zug verpasst.
Oh, okay. Ja.
Ich habe dem jetzt eine Chance gegeben. Ich habe jetzt locker ein Jahr gewartet. Es gibt keinen MCP-Server.
Mhm.
Es gibt kein einziges AI-Feature.
Mhm.
Man müsste es komplex reinhacken, indem man halt diese typischen, ich habe irgendein JavaScript, das ich im Browser mit dazu lade, Scheiße verwendet, was ich überhaupt nicht machen möchte. Und ich finde es auch, die Ladezeiten sind einfach nicht mehr gut. Also man sieht halt, dass es eine reine Web-App ist, also dass es immer ein HTML lädt und das muss halt so E-Mails, da will ich mit Shortcuts und mit Shit.
Das ist so geil, weil genau das habe ich dir auch gesagt.
Das muss halt flutschen. Und ich bin jetzt echt Längen gegangen, weil ich habe in der Arbeit Superhuman.
Mhm.
Und Superhuman ist vor allem super gut
teuer.
Und super teuer. Ich glaube, es kostet 30 oder 40 Euro im Monat.
Das ist so krank.
Es ist krass teuer.
Das ist so krank.
Aber es ist auch krass, krass, krass gut. Und man muss schon sagen, es ist ganz stark opinionated. Es hat halt diesen Keyboard-Only-Workflow. Es hat diese dynamischen virtuellen Postfächer. Es hat immer dieses Inbox Zero, als wenn man irgendwie so ein Archivator oder so ein Messi ist, der alles irgendwie behalten möchte und sortieren möchte, ist das gar nichts. Wenn du aber einfach bombardiert wirst mit Hunderten von E-Mails am Tag, was ich im Beruf werde, und zunehmend auch privat, dann ist das einfach ein super gutes Tool, um das zu managen. Und es ist halt AI überall. Also es kategorisiert deine E-Mails mit AI. Du kannst Antworten verfassen mit AI. Es hat so ein Feature, dass automatisch Drafts erstellt werden. Also wenn ich jetzt dir eine E-Mail schreibe, Lukas, wollen wir nächsten Freitag ins Kino gehen?
Nee.
Okay. Dann würde es mir praktisch in 2 Tagen, wenn keine Antwort gekommen ist, einen Draft machen.
Ja.
Und würde da reinschreiben, hey, ich habe dich doch am so und so vielten gefragt, ob du ins Kino möchtest.
Weil du mir auch per E-Mail schreiben würdest, dass wir ins Kino.
Das war jetzt ein dummes Beispiel. Du kennst die Geschichten hier so.
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Lieber so und so, bitte geben Sie mir den Zugang für diese Datenbank.
Weil ist cool.
Und das ist richtig, richtig gut. Und jetzt war nur ein Problem. Ich musste jetzt natürlich meine herhofer.net E-Mail-Adresse.
Mhm.
Da irgendwie reinkriegen.
Oh ja.
Und dieses Ding kann nur Exchange und Google Mail.
Ja, sehr gut.
So, und dann bin ich zu Domain Factory und habe gesagt, okay, mach mir doch mal bitte für einen Fünfer im Monat aus meiner Bumi-SMTP-E-Mail-Box einen Exchange-Server.
Genau. Alter,
dann logge ich mich mit diesem Exchange-Server bei Superhuman ein und dann kommt, ja, sorry, aber dein Exchange muss von Microsoft gehostet werden.
Oh mein Gott. Ja, was hast du denn gemacht?
Eine Umleitung auf meinen Google.
Alter, jetzt hat nicht nur die AI alle deine Mails, sondern Google auch noch.
Ja. Das ist wirklich mega. Aber der Mehrwert von diesem Superhuman-Tool ist einfach so unglaublich krass.
Hey, ich dachte, Coding ist solved. Warum adden die nicht einfach mehr Provider?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, das kommt auch.
Also das ist ja schon
wack. Das wird kommen. Ich denke nicht, dass das jetzt noch lange dauern wird.
Nicht, dass ich das jetzt haben wollte oder so. Das auf keinen Fall, weil ich zahle nicht 30 Euro für einen E-Mail-Client. Also.
Im Monat.
Ja, eben. Eben, im Monat.
Ist es mir wert.
Nee.
Aber ich muss zugegebenermaßen auch sagen, das bezahlt jetzt nicht mein privater Geldbeutel.
Ja, okay. Weißt du, was für ein Modell da genutzt wird?
Ja, OpenAI.
Okay. Ja, ich finde das halt immer so, ich finde halt E-Mails immer noch so, da stehen halt so viele Informationen über dich drin. Ich bin da ja, du weißt ja, ich bin ja, oder ihr wisst ja, ich bin da sehr generell sehr vorsichtig, was das Ganze angeht, aber da finde ich schon, das finde ich schon heavy.
Ja, also ich rede es mir halt immer schön mit.
Die haben ja eh schon alle deine Daten.
Nee, das nicht, aber als erstmal ist alles kontextlos, das heißt, als was es formal halt ist, ist es ein Harness mit einem MCP-Server.
Ja, aber das ich heißt, meine, wenn du den Draft dann irgendwie kriegst von. Genau,
da ist dann natürlich.
Da müssen
ein
sie Hook ja.
gesetzt ja. und bla und blub. Also da wird schon viel gemacht, das ist schon richtig, ja. aber. Sehe ich jetzt.
Ja. Aber, und das finde ich auch so geil, da kommen wir später noch drauf, aber ja, OpenAI hat auch eine History von Corporate Espionage, aber naja.
Ja, schon. Ja.
Möchte ich nur mal sagen, ne? Also auch wenn da jetzt deine Geschäfts-E-Mails drin sind.
Und die, also die.
Nicht, E-Mails, dass jetzt OpenAI von.
Wir haben auch Projekte, die unter Verschluss sind und da ist sowieso alles verschlüsselte E-Mail-Kommunikation. Ja,
okay. Da kann er eh nicht reinschauen.
Ja. Also das sind dann halt E-Mails, die werden on demand aufgemacht und die kann man dann auch nicht mal mehr mit der offiziellen Outlook-Suche durchsuchen.
Ja. Zum nächsten Punkt sage ich später noch was. Da haben wir eine News, die quasi damit reinspielt, aber schon mal Teaser, ich will mir einen neuen Laptop holen. Ja, aber gehen wir auf den nächsten Punkt.
Ich rede ohne dich, Lukas, auf der Java User Group.
Ja, du bist ein Arsch.
Ja, gell?
Sag ich dir ehrlich.
Aber du implementierst auch kein Java mehr.
Das stimmt, weil Java auch nicht gut supported in NeoVim ist.
Das ist tatsächlich nächsten Montag schon, am 27.
Eigentlich müsste ich eigentlich nur hingehen, um doofe Fragen zu stellen.
Ja, mach das bitte, weil dann kommt wenigstens jemand. Es ist in München und ich glaube, es ist wieder im Hotel Eden. Das ist direkt am Hauptbahnhof.
Worum geht's denn?
Also ich mache einen Vortrag über Security, Supply Chain Security im Java-Ökosystem. Und ich werde zeigen, wie man praktisch nur mit Open Source Tools.
Ja.
Eine ISO 27001 fähiges Monitoring macht.
Cool.
Also mit OWASP Dependency Track, mit der.
Ja, okay, das kenne ich ja alles schon.
Ja, mit der SBOM-Generierung, mit.
Langweilig.
Mit automatischem Publishen und dann noch mit so einem Sync-Job, der das dann aktiv und deaktiv macht. Und am Beispiel von einer Spring Boot-Applikation, weil das einfach die meisten verwenden. Und dann noch am Beispiel von einer Quarkus-Applikation. Also wie man es in den Build-Prozess mit einbaut. Und
das habe ich ja mit aufgesetzt.
Und ich baue auch noch mal mit rein. Das hast du nicht gemacht, das habe jetzt ich eingeführt, Mensch. Und zwar, wie man dann die Docker-Images da auch noch reinkriegt.
Ja, okay. Aber den Rest habe ich schon mit aufgesetzt.
Ja.
Ja. Möchte ich nur mal sagen hier, ja.
Also inzwischen machst du dich mit einer halben Arschbacke, also so komplex ist es nicht.
Ja, ich habe ja auch die ganze Groundwork geleistet. Also.
diese ganze dreizeilige Docker Compose.
Nee, genau. Was meinst du, wie schwierig das war, da alles einzubinden und keine Ahnung.
Und mein Kollege, der Armin, der stellt unser AI-Test-Framework RAID4J vor.
Ah ja, das hast du ja auch schon mal im
Podcast erwähnt. Habe ich auch schon im Podcast vorgestellt und da wird er dann nochmal eine Präsentation machen, wird die Metriken vorstellen und wird dann erzählen, was da ist. Der Eintritt ist wie immer frei, es gibt glaube ich kostenlose Getränke, Essen gibt es da in der Regel nicht. Und
da komme ich nicht.
Es ist in der Nähe vom es ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, also man kann wirklich aus dem Zug rausfallen und ist dann direkt dort.
Ja.
Parken kann man da nicht gut, also man sollte mit den Öffis hinfahren.
Okay. Weißt du, was man in den Öffis nicht gut kann?
Discord.
Telefonieren. Ja, Discorden zum Beispiel auch. Wir haben ja schon mal über diesen Discord mit der ID-Verification und keine Ahnung was geredet. Und wir wollen man will ja jetzt eigentlich weg von Discord. Am besten will man eine self-hostable Alternative. Und da hat man sich dann direkt umgeschaut, als das rauskam mit diesem, oh, da wird gescannt und keine Ahnung, die setzen Palantir ein. Das ist ja dann, da sind ja wieder zurückgerudert und so, aber trotzdem alles nicht so koscher. Und vor allem jetzt, wo, kommen wir später noch drauf, Check Control 1.0 kommt, will man eh nicht auf einer unencrypted Messaging-Plattform sein. Und deswegen habe ich die ganze Zeit meine Glubscher aufgehabt für eine self-hostable Discord-Alternative. Und es gibt eine schon vorher, die heißt Fluxer, aber die kam nicht so wirklich in die Pötte. Also man, da ging noch nicht, dieses Self-Hosting ging noch nicht so gut und es hat noch nicht so gut funktioniert. Da haben die Leute dann, sind die Leute nicht so direkt drauf angesprungen. Jetzt habe ich letztens auf Hacker News was gesehen, das nennt sich Chetto. Und das habe ich mir angeschaut und das sieht richtig geil aus. Das ist von einem deutschen Entwickler, Hendrik heißt der. Oder ich glaube, der heißt Henry. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch gesagt. Aber da bin ich dann direkt auf deren Community-Hosted-Instance gegangen und habe mir das angeschaut. Da war dann der auch im Voice-Chat und hat darüber geredet, wie er es entwickelt hat. Es ist natürlich auch sehr viel AI-coded. Und es klang aber sehr reasonable, so wie er AI einsetzt. Und ich habe das direkt mal geself-hostet einfach und das ist mega cool. Ich habe jetzt eine eigene Instanz. Es gibt schon die Möglichkeit, OIDC einzubinden, also jeden OIDC-Provider, den das du willst. Das ist gut. Und das Coole ist, wenn du halt einen gesharten OIDC-Provider hast, dann hast du quasi die gleiche Identity logischerweise auf den einzelnen Servern. Das heißt, wenn jetzt alle irgendwie GitHub OIDC unterstützen, dann kannst du dein GitHub-Profil quasi überall benutzen. Es ist aber noch nicht federated.
Das wollte ich gerade fragen. Also ist es federated wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich noch nicht. Also das ist auf der Roadmap, das wird sich noch angeschaut, aber bisher noch nicht. Aber was schon funktioniert, du hast Text-Channels, du kannst dich anmelden, du kannst dein Username, Profilbild, Description, du kannst callen, du kannst Webcam mit Video callen und du kannst Screensharing machen.
Nicht schlecht.
Und das ist auch schon so mit einer der größten Sachen. Screensharing ist so ein großes Ding auch. Und das funktioniert einwandfrei. Und du kannst von jedem Chetto-Interface mit jedem anderen Chetto-Server den quasi einbinden. Das heißt, du hast dann wie auf Discord die einzelnen Server, die kannst du dann einbinden. Und das ist immer quasi auf der Domain, auf der du gerade quasi bist, hält sich das dann quasi im Local Storage oder so und hält sich, welche Server hat er angebunden an dieser Domain und siehst dann alle deine Server. Und es funktioniert einwandfrei. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Kann ich sehr empfehlen.
Dann teste ich es auch mal, dann muss ich sich installieren und kann mit dir schreiben.
Ich kann dir gerne mal einen OIDC über meinen OIDC-Server geben. Und zwar bin ich da jetzt auf Othelia gewechselt. Also Auth und dann Ilia, nicht der Song von Taylor Swift, Ophelia.
Oh, jetzt habe ich noch warum. Ach, Lukas.
Ophelia. Genau. Und der funktioniert nämlich tatsächlich ganz geil. Die haben nämlich für alles ein großes Stateless-Design. Also die wollen, dass so ziemlich alles entweder über Konfiguration passiert oder nicht, quasi. Du kannst nämlich sogar die User über eine YAML-Datei definieren, in der dann zwar der Passwort-Hash drinsteht, aber ich habe das jetzt tatsächlich so gemacht, ich fahre so ein zweigleisiges Model. Ich kann quasi die ganzen User über nix definieren und die Passwörter können dann aber trotzdem als State leben und die werden dann gemerged. Genau. Und das kann ich tatsächlich auch sehr empfehlen. Also Ophelia, sehr, sehr cool. Chetto, sehr, sehr cool. Schaut euch das mal an. Ich werde da in der Zukunft vielleicht noch mehr berichten, wenn ich es mal ausgiebiger getestet habe in irgendwelchen Gaming-Sessions oder so.
Ja, bin gespannt. Würde ich gerne auch mal anschauen. Aber lass uns jetzt einsteigen in die News. Denn in den 3 Monaten hat sich viel getan.
Oh ja.
Ich muss echt sagen, es war echt lustig. Ich glaube, wir sind heim und dann kam die News vom letzten Podcast.
Ja.
Also wir waren zu Hause und dann kam die News, dass Tim Apple,
ja. Einfach nicht mehr Tim Apple sein
einfach
wird.
Einfach nicht mehr Tim Apple sein wird, weil er ist alt und gebrechlich, Lukas.
Ja. Ja, der ist echt alt, gell?
Die ist mir auch aufgefallen.
Wie alt ist der? Über 70, oder nicht?
Na, aber also geht schon auf die 70 zu, glaube ich.
Nee, ich dachte, der wäre über 70.
Echt? Glaube ich jetzt nicht. Also dafür ist er schon noch relativ sportlich, finde ich.
Wie alt?
65.
Ach, scheiße.
Also typisches Rentenalter. Und ich fand es dann schon nochmal recht spannend, dass ein Product Guy jetzt auf einmal der Head of Hardware Engineering,
John Turnus.
Großer, braunhaariger Mensch, relativ ernst. Den hat man in den Keynotes immer gesehen. Ich bin gespannt, was passiert.
Ja, aber es scheint so, dass die bei Apple halt was gegen Schwule haben.
Ja, komplett, ja, genau. Weil sonst hätten sie wieder...
Sonst hätten sie Tim Apple da nicht abgesetzt.
Genau. Also das ist man ja muss auch krass. Queer-owned Businesses muss man auch unterstützen.
Richtig.
Apple, OpenAI, Palantir.
Mhm. Ja. Nee, was ist das? Ist es nicht, sagen nicht alle, dass Sam Altman schwul ist?
Alter, ja.
Ist er schwul? Ist er,
ja.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Ehemann, ja.
Hä, aber ich glaub, der hier.
Und ich glaube, der
von Palantir ist doch nicht schwul.
Der
Peter, nee, wie heißt er?
Peter Thiel natürlich.
Echt?
Ja.
Krass, das wusste ich nicht.
Über die Connection hat er auch in Jens Spahn
eingeladen. Ja. Stimmt, das kennen wir eigentlich auch noch mit der Reimunterscheidung. Was habe ich gelesen? Jens Spahn kauft 10 Millionen Windeln.
Auf Staatskosten. Postillion muss 700 Leute entlassen.
Ja, richtig. Das war. Die Witze schreiben sich selber, ja.
Das ist unglaublich. Das aber bleiben wir bei Apple. Ich habe ein bisschen, nee, ich habe nicht ein bisschen Angst, sondern ich weiß es. Apple hat einfach den AI-Zug verpasst.
Nee, und das glaube ich nicht.
Doch.
Das glaube ich nicht.
Ich glaube schon.
Apple
ist over. Apple ist over.
Nee, ich glaube, die haben es nämlich genau richtig gemacht. Was meinst du, wie viel Geld da verbrannt wird, gerade noch?
Es wird sehr viel Geld verbrannt, ja. Aber...
Und Apple wartet einfach, die warten einfach den ganzen Hype ab und wenn dann dieses Valley of, was sagt man, dieser Hype-Cycle...
Der Gartner-Hype-Cycle, meinst du, Drought of Disillusion?
Ja, genau. Wenn das dann vorbei ist, dann sagen die, ey, Leute, wir haben ohne tausend Millionen zu verbrennen.
Bin ich nicht bei dir.
Okay.
Ich glaube, was sie verpassen, und das muss nicht mal das Token verbrennen sein, sondern was sie verpasst haben, ist eine AI-Plattform aufzubauen.
Mhm.
Weil genauso wie iOS und wie Android eine Plattform sind, wird dieser Kosmos hier, OpenClaw hat es ja ein bisschen vorgemacht, in welche Richtung es gehen wird. Dass du ein Betriebssystem hast, welches gleichzeitig deine AI-Plattform, deine AI-Harness ist.
Also ich will OpenClaw in keinem Wort loben, auf jeden Fall.
Aber ich auch nicht, aber das ist die Richtung, in die es geht. So, darin wird es konvergieren. Das heißt, alles findest du, dein Lieferando bestellst du nicht mehr auf dem iOS, sondern du bestellst dein Lieferando, ja, indem du sagst, hey, Dingsbums, bestell mir eine Pizza.
Also da widerspreche ich dir auch, weil Apple ist gleich Safety, Apple ist safe Execution, safe alles, Privacy, keine Ahnung was, safe Plattform und dann da ein nicht deterministisches LLM auf irgendwas loszulassen.
Werden sie nicht tun, genau, werden sie nicht.
Ja. Aber ich finde genau das ist die richtige Entscheidung, weil man geht hin und sagt, ey, wir machen das. Der Markt
wird anders entscheiden.
Ja,
das mag schon
das
sein.
Das wird sich dann zeigen.
Aber unser Johnny Ive wird jetzt mit seinem Altman irgendwie
erstmal in Grund und Boden verklagt werden, aber ja.
Gegenseitig, die machen, geben sich dann nicht viel. Ja, das ist schon richtig. Also die rekrutieren gerade.
Das ist die, nee, aber das ja, ist die nächste News.
Die rekrutieren
News.
Sehr,
das
sehr
ist
hart
die nächste
gerade.
News auch.
Gut, aber da kommen wir gleich dazu, lass das mal.
Ja.
Da wird eine Klasse von Produkten rauskommen. Wahrscheinlich ein Speaker, irgendein Autoding, irgendwie ein Clip, irgendeine Brille, weiß der Henker was. die das Konzept von einem Betriebssystem und von einer Plattform ganz, ganz, ganz anders denken, als das ein Windows, ein Linux, ein Mac, ein Android oder ein iOS jetzt gerade macht. Das wird letzten Endes nur noch eine Plattform für beliebig authentifizierte MCP-Server sein und darin wirst du leben. Das wird die Zukunft, ich garantiere es.
Das kann sein. Das ist meine
Vision
aber
für die nächsten 10 Jahre. Das iPhone ist ein Legacy-Device, die Smartphone ist ein Legacy-Device und was passieren wird, ist diese absolute Immersion in ein in ein das wird passieren.
Ja, und weißt du, was das Traurige ist? Dass so jemand wie Scam Altman das anführen wird.
Das ist ein queer-owned Business.
Ja, genau. Nee, es ist einfach... Sam Altman und auch dieser Dario von Anthropic, das sind, ich weiß gar nicht, also neben Peter Thiel gibt's, ich glaube,
Sympathieträger, oder?
Ob's da noch schlimmere Personas gibt,
Das ist Elon vergessen.
Ist schwierig, ja, stimmt, Elon, ja, stimmt, okay. Ja, nehme ich zurück, aber die sind schon auch sehr, 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 sehr schlimm und ich meine, du kannst schon recht haben, dass da auf jeden Fall einen Shift, also ich glaube auch, dass es einen Shift geben wird. Ich weiß noch nicht, wie der aussehen wird. Und ich glaube aber auch nicht, dass so wie dieser komische Ive und Sam Altman sich das ausdenken, ich glaube nicht, dass das sein wird. Sam Altman hat eine Videoplattform veröffentlicht, die komplett dumm war. Die haben einfach Geld verbrannt und Monate später das einfach eingestellt, weil die zu dumm sind, irgendeinen Profit daraus zu schlagen. Wie soll der in irgendeiner Weise ein Hardware-Produkt auf den Markt bringen, was in irgendeiner Weise irgendwas revolutionieren wird? Das glaube ich nicht.
Ich sag's dir wie.
Wie?
Die nehmen 30% von deiner Pizza.
Ja, aber dann habe ich noch Hunger danach.
Die nehmen literally 30% von deiner Pizza. Das wird so funktionieren, dass dieses Ding eine Plattform ist. Das ist eine geschlossene Plattform. Und in dieser geschlossenen Plattform wird es ein geschlossenes Bezahlungssystem geben, so wie es es jetzt auf iOS gibt. Und wenn du dann deinen Dingsbum sagst, dass du jetzt eine Pizza möchtest, dann wird da eine Provision fällig. Und so werden die sich finanzieren. Das ist der einzige Way out, wie die mit ihren Milliarden
aber Investment. Aber denkst du, das wird passieren, bevor die Bubble poppt?
Ja.
Das glaube ich nicht.
Und es werden genau zwei übrig bleiben, vielleicht drei: Google, Anthropic und
OpenAI. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Das ist mein Nostradamus-Take von heute.
Das glaube ich nicht. Also, du kannst auch recht behalten, aber das glaube ich nicht.
Ich glaube es.
Und wenn es so ist, dann ist das eine sehr, 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 sehr traurige Welt.
Es ist eine traurige Welt. Ich sage nicht, dass ich es gut finde. Also verstehe mich nicht falsch.
Du hörst dich gerade so an, als wenn du gerade die Dicksack von Dario und Sam Altman
aufnimmst. Nee, das machen die gegenseitig schon.
Ja.
Mein Punkt ist nicht, dass es
Dario
gut ist.
Dario auch? Egal.
Google mal. Gibt es nicht so eine Seite? Ist XXY gay oder so?
Ja, wo ist jetzt hier mein Tool? Mein Rabbit AI?
Genau, was ist denn? Den Rabbit AI fragen.
Ist Dario schwul?
Kommt keine Antwort, Mensch.
Scheiße.
Tja. Also ich finde, das ist eine Dystopie, ich finde es nicht gut.
Ja.
Weil wir sind von einem freien Betriebssystem, von dem freien Web, sind wir jetzt maximal
konvergiert. Das ergibt doch vom finanziellen Geld. Was müsstest du denn, wenn du da für alles Tokens brauchst, für jede Interaktion, was für eine Wirtschaft wäre das? Das macht doch finanziell gar keinen Sinn. Das macht ja jetzt gerade schon keinen Sinn.
Die Leute machen Drager und Brunhilde-Songs. Was erwartest du?
Ja, aber das ist ja gerade auch alles noch VC-Money bei Burning.
Genau.
Und ich glaube, wenn diese Bubble poppt, da ist einfach nicht das Geld da.
Das Geld wird geholt. Das Geld wird von der Plattform geholt, weil jeder Umsatz, der auf dieser Plattform stattfindet, dann ganz krass provisioniert werden wird.
Egal, ja. Von mir aus, also das kann ja deine Auffassung sein.
So,
wir haben schon früher, vor 4 Jahren haben wir schon disagreed auf den Punkt.
Ich finde es ja nicht gut, ich will ja nicht sagen, dass das gut ist, ich sage nur, es kommt, weil der Kapitalismus so funktioniert und weil die Konvergenz zum Plattformpaternalismus auch in diese Richtung konvergiert.
Das glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.
Doch, die Leute sind dumm genug, es zu machen. Glaub's mir.
Ich glaube, es gibt genügend dumme Leute, aber ich glaube trotzdem, dass es finanziell keinen Sinn macht.
wenn die Pizza 15 Euro kostet.
Weißt du, wenn man so lange jetzt schon der fucking Vorreiter ist und immer noch keinen Profit macht, dann macht man irgendwas falsch.
Da würde ich ein bisschen dagegen halten und würde sagen, dass vor allem OpenAI mit der Veränderung, hast du die ChatGPT-App die ganz neu mal angeschaut?
Nee.
Die ist letzten Endes nur noch Codex. Also sie leveln sich praktisch weg von diesem Consumer-Grade.
Ja.
Ich mache meine Hausaufgaben mit der AI hin zu den Leuten, die bereit sind, 90, 100, 150 Euro im Monat zu bezahlen, um halt damit ihr Business, ihre Produkte zu machen.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das der Weg ist, in den es gehen wird, dass sich dieses 10, 20 Euro Netflix-artige Abo, dass es das nicht mehr geben wird.
Ja, aber dann, genau dann haben sie nämlich die Schwierigkeiten, weil dann kann jeder Otto ein Open-Source-Modell auf irgendwas laufen lassen und billiger sein als Anthropic und Correct. OpenAI.
Und deswegen brauchen sie den Harness mit der Plattform, wo dann die ganzen Lieferandos und Amazons und Besteller und Ottos dieser Welt ihre Dienste anbieten, den Marktplatz anbieten, weil das hast du als Open-Source-Eini halt nicht. Da musst du dann halt dein Lieferando-API, die es nicht gibt, einbinden, um die Pizza zu bestellen. Und es geht halt nicht.
Aber ich weiß nicht, ob die Plattform, also ob die Anbieter da dann mitmachen und nur sagen, ja, es gibt uns dann nur auf OpenAI.
Die folgen dem Geld.
Ja, aber selbst dann, da wird es so viele Copycats geben. Da wird, ich glaube nicht, dass
Wie viele Copycats gibt es denn zur Android-Plattform und zur iOS-Plattform?
Ja, das stimmt, aber das ist auch. Das Ding ist, dieses ganze System ist gerade sehr offen im Vergleich zu wie das
Linux,
ja,
Windows Pocket war auch offen im Vergleich zu dem, was iOS dann gebracht hat.
Ja, aber was ist denn gerade der USP von OpenAI? Sie haben große Modelle. Ja, okay.
Sie haben die Plattform. Also mit einer Plattform meine ich, sie haben den Produktnamen, sie haben die Menschen, die die Webseite eingeben, sie haben die Apps, sie haben die Adoption, sie haben die Brand, sie haben die MCP-Services, die darauf getestet sind, sie haben die Community, sie haben die Attention. Da ist so viel an, ich gebe dir recht, auch gestern kam wieder irgendwie so ein Kimi-Modell, auch China hat jetzt irgendwie
Claude Gold. Kimi K3.
Genau, und das wird passieren. Aber was nicht austauschbar ist, es ist ja auch nicht so, dass die iOS, dass die iPhones die besten Smartphones sind.
Ja, aber denkst du dann zum Beispiel so jemand wie Google würde da dann nicht reinkommen?
Doch, Google kommt rein. Ich sag Google, Anthropic und OpenAI. Die drei bleiben übrig. Mein Nostradamus-Take.
Das glaube ich nicht. Okay, aber gehen wir weiter. Ich hätte gesagt, wir bleiben bei Apple und OpenAI. Ja,
mal die News, ich habe es ein bisschen über John Gruber mitgekriegt, aber jetzt auch nicht so wirklich fett.
Es ist richtig geil. Es ist richtig geil. Also OpenAI, wir erinnern uns an die Keynote, in der ich noch gesagt habe, Apple macht's richtig smart, die bauen nicht ihr eigenes Modell, sondern die lassen OpenAI integrieren. Ja, stellt sich raus, Scam Altman ist halt auch einfach ein Scam Artist. Und klaut nicht nur unglaublich viele Daten für seine Modelle, sondern klaut auch Hardware-Daten und Menschen von Apple. Das heißt, die haben ein Agreement und also ein Business Agreement und versuchen aus dem Agreement erstens so viel Informationen rauszuziehen, so wie sie können, über das, was dieses Agreement quasi erlaubt, und poachen dann Employees von Apple und sagen denen, ey, bringt doch mal bitte nicht nur eure Knowledge, sondern vielleicht auch noch mehr Informationen über Apple. Ein
bisschen Intel und so die Pläne,
richtig,
die Strategie.
Und jetzt ist es tatsächlich rausgekommen, dass ein Apple-Employee einfach zu OpenAI gegangen ist und seinen Main-Laptop zwar zurückgegeben, aber einen zweiten Laptop hatte, bei dem er eine Security-Vulnerability ausgenutzt hat, um Daten aus dem, also confidential Daten aus dem Apple-Netzwerk zu exfiltrieren und die an OpenAI zu geben.
Obwohl er nicht mehr bei Apple angestellt war.
Richtig. Ach,
das ist scheiße.
Obwohl er schon bei OpenAI war.
Wobei man da sagen muss, es war wahrscheinlich ein organisatorischer Bug. Also sie haben ja einfach nicht deprovisioniert.
Nee, er hat, also so wie ich das gehört habe, hat er auch einen Software-Bug in macOS ausgenutzt,
dann geht's gar nicht.
Um diese Daten zu exfiltrieren. Und dann hat er auch noch, also absolutes Genius, bei einem anderen Apple-Employee, der noch dort arbeitet, von der er dann auch Informationen noch gekriegt hat, während er bei OpenAI war, hat er im Chat gebraggt, lol, I still have access to the network.
Gut, das sind halt unsere typischen Tech-Autisten, die...
Das ist wirklich so, das ist diese Confidence, die dich dann einfach verdummen lässt, einfach so. Das ist so, ja, they can't touch me anyway. Und dann, ja... Es ist unglaublich geil. Ja, und OpenAI, da gibt's jetzt einen fetten Lawsuit gegen OpenAI von Apple. Mal gucken, was da rauskommt. Oh, ich hoffe, OpenAI verliert so viel fucking Geld, ey. Fick OpenAI, fick Anthropic. Ja. Gut.
Du willst Kimi.
Ich will Kimi. Wo gehen wir jetzt hin?
Wir gehen jetzt zu Native Instruments.
Ach so. Genau, ich gehe auch auf Open Modelle übrigens privat. Das kann ich auch mal sagen. Ich gehe auf ZAI und Minimax tatsächlich, weil das sind zumindest die, die Open Source sind. Es gibt keine ethisch korrekten AI-Modelle, kann man auch so sagen.
Du weißt, dass wir in einem sicherheitsrelevanten Bereich arbeiten.
Ja.
Und da hosten wir auch die Modelle inzwischen alle selbst.
Ja, aber alleine das Learning kann nicht ethisch sein, weil du halt immer auf gestohlenen Daten
das sind
basierst.
Natürlich, ne? Die Modelle von OpenAI und von Google,
genau.
Die dann
aber, weißt du, wenn du als
Modelle sind.
Wenn du halt als Privatperson irgendwelche AI-Modelle benutzen willst, da gibt's eigentlich fast nichts, wo du hingehen kannst und sagen kannst, ey, also wenn's halt ansatzweise Frontier sein soll. Obwohl Scaleway bietet jetzt auch GLM 5.2 an, habe ich heute gesehen. Also
ja, muss man,
Scaleway, französischer Hoster.
Und Mistral gibt's ja auch noch.
Ja, aber das ist lachhaft. Also die Mistral-Modelle sind echt scheiße. Da kannst du auch gleich Qwen 3.6 auf dem Laptop laufen lassen.
Ja, es ist nicht so fresh.
Ja.
Gut, kommen wir zu weiteren traurigen News. Wir sind ja beides Musiker, Lukas.
Das ist richtig.
Und erhebliche Teile deines letzten Albums und auch erhebliche Teile meines letzten Albums sind mit Hardware und Software und vor allem Samples und VST-Instrumenten und Effekten von Native Instruments entstanden.
Ja.
Und Native Instruments ist das größte deutsche Musik, kann man so sagen, Musikunternehmen, was Musiksoftware macht und ist insolvent und es schaut nicht gut aus.
Okay.
Es schaut nicht gut aus. Also der
saß ja vorher auch nicht.
Saß vorher nicht. Also die Insolvenz ist jetzt durch und die Gruppe wurde zerschlagen.
Krass.
Das heißt, Isotope ging jetzt an einen Hersteller von, die machen so professionelle, wie kann man das sagen, so professionelle Video-Software für Broadcasting und so.
Okay.
Das Boris FX heißen die. Die kennt man wirklich nur aus, wenn man so vom Bayerischen Rundfunk abhält und so Sendewagen hat. Also das fand ich ein bisschen strange. Ich weiß nicht, was die mit Isotope wollen. Dann ging Plug-in Alliance ging wieder an den Gründer zurück.
Mhm, okay.
Und Native Instruments selbst bleibt jetzt in der In-Music Group. Und zu dieser In-Music Group, da gehören die, ja, so ein paar kleinere Musiklabels, so Denon DJ und so Zeug mit dazu. Also alles ziemlich komisch.
Okay.
Und wie es jetzt ausschaut, und das ist das große Gerücht, also Punkt Nummer eins, sie haben 100 Leute entlassen in Berlin.
Ja.
Das ist schon mal schlecht. Und Punkt Nummer zwei, sie werden vermutlich die Hardware beenden.
Krass.
Komplett.
Krass.
Also die Gerüchte gehen in die Richtung, dass auch die Hardware, die hier hinten steht.
Die Maschine.
Die Maschine und auch die Keyboards und die DJ-Controller, dass die dann wahrscheinlich Abandonware werden. Und wenn du die dann gekauft hast, dann ist halt Ende Gelände.
Krass. Ja. Und keine Updates mehr, kein nichts mehr.
Nee, keine nichts. Also da kommt jetzt ein macOS-Update raus und du bist am Ende.
Ja, das ist schon scheiße. Deswegen Open Source Software, Open Hardware. Ne?
Ja, dann zeig mir mal einen.
Ja, aber genau deswegen. You have to be the change in the world that you want to see oder sowas.
Gut,
Last.fm ist now independent. Ich wusste gar nicht, dass die überhaupt irgendeiner Company gehören.
Doch, das war damals auch ein großer Punkt, dass das irgendwie sogar so eine Firma war, deren Hauptzweck darin bestand, dein Musikverhalten zu analysieren und zu verkaufen.
Okay.
Aber freut mich, dass du jetzt independent sind und es wohl selbst verkaufen.
Ja, ist cool. Also wenn das funktioniert, ist ja nice.
Ja.
Ich benutze eh mein self-hosted Music Tracker namens Koito. Kann ich auch sehr empfehlen.
Wie heißt der?
Koito. Ja, es wird sich auf Reddit auch ständig lustig gemacht über den Namen. Ich finde den auch nicht cool. Aber ich habe schon contributed oder? Sogar. Okay. Glaube ich. Ja. Google I.O. war.
Ja, also ich glaube, wir gehen da einfach mal so ein bisschen, wir gehen da so ein bisschen komplett drüber. Also yes, es haben alle haben eine Keynote gehabt, also Google,
Microsoft. Wir müssen mal andere Newsartikel als The Verge verlinken, wirklich.
Warum?
Ja, weil du da einen Account brauchst, um dir den Artikel anzuschauen.
Ja, ich bezahle ja für The Verge.
Ja, und alle unsere Zuhörer?
Die sollen auch für The Verge bezahlen, weil die sind alles reiche Stinker, die ganz viel Geld in der Tech-Branche verdienen.
Bestimmt, ja, das stimmt, ja.
Aber
nicht alle.
AI bis halt auf Apple, die machen keine AI.
Ja.
Was ich ganz spannend fand, ist die, und das will ich kurz herausgreifen auf den drei Geschichten und deswegen ziehe ich es ja auch nach oben. Ich hatte ja schon seit einem Jahr mit dem Nvidia Spark zu tun.
Ja.
Das ist ein Chip von Nvidia. Das ist ein ARM-Chip, der halt besonders gut ist für die Inference von AI.
Mhm.
Und da gibt es jetzt wohl eine Partnerschaft mit Microsoft, dass dieser Spark-Chip auch in die Surface-Geräte reinkommt.
Ah ja.
Und das ist schon krass. Also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen können, dass dieser RTX Spark-Chip in Consumer-Grade-Hardware reinkommt, dann muss ich Intel echt hart anziehen.
Warm
müssen sie
sich ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, was ich auch von den Machine Learning Experten höre auf den einzelnen Konferenzen, wenn man mit denen quatscht, sagen alle, On-Device ist auf jeden Fall, On-Device Specialized ist das, was auf jeden Fall kommen wird. Und nicht so sehr Cloud und keine Ahnung was, die Riesenmodelle, weil die skalieren einfach nicht. Und kleine Specialized-Modelle, vielleicht auch mehr Mixture of Experts, sowas in die Richtung, ist auf jeden Fall interessant. Deswegen Consumer-Hardware und vor allem more power to Open-Source-Models, self-hostable, finde ich mega cool. Auch wenn ich Nvidia nicht feiere, aber ja.
Ja, aber sie haben nach wie vor halt die weltbeste Hardware, da lässt sich nichts dran nehmen. Aber nicht nur Nvidia hat Hardware, sondern auch Steam.
Richtig, oder Valve, die Company dahinter, und zwar wurde die Steam Machine gelauncht und ja, ich glaube, wir haben wahrscheinlich schon mal drüber geredet beim Announcement, also die haben ja drei Sachen vorgestellt, was sie rausbringen wollen. Das war ja einmal der Controller, die Steam Machine, was so eine Konsole quasi sein soll, und Steam Frame. Und jetzt ist das zweite von drei rausgekommen, die Steam Machine. Und sie ist sehr teuer, leider. Also dafür, dass es halt eine Konsole ist, kostet die kleinste Konfiguration 1040 Euro. Und hat da mit 512 GB Speicher und ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte RAM.
Ich bin ja absoluter Gamer-Noob. Also das ist sozusagen wie so ein Gamer-Rechner, den man dann trotzdem mit Tastatur, Maus und Bildschirm bedient, oder?
Nee, das ist dafür gedacht, dass du das an deine Couch, an deinen Fernseher.
Okay, ja. Das ist sozusagen in der Klasse von einer Konsole.
Richtig, deswegen habe ich Konsole gesagt.
Okay. Ja, also ich
passt. Ja. Also so wie eine PS5 oder eine Xbox, das ist quasi ein Competitor dazu.
Okay.
Oder eine Switch oder so, das sollst du dir auf die Couch stellen, steckst das an und das funktioniert einfach. Und ich finde das mega geil, weil was läuft da drunter? Linux. Und du kannst halt alle Steam-Games damit benutzen. Ne? Es gibt halt keine Limitierung, auf welchen Geräten du das spielen kannst. Und
da laufen selbst die Windows
Richtig.
Dinger, die laufen da drauf.
Genau, also okay. Nicht alle. Das kommt drauf an, was für ein Spiel das natürlich ist. Aber es gibt halt diesen Compatibility-Layer. Und das funktioniert ja auf dem, wie heißt das jetzt?
Wine.
Steam Deck. Auf dem Steam Deck funktioniert das ja schon. Und ich habe ja auch ein Steam Deck. Und ja, es ist natürlich schade wegen der RAM-Pocalypse. Das ist auch nochmal Fick AI, weil alle Consumer-Hardware ist jetzt auch so fucking teuer, dass du dir eigentlich nichts mehr leisten kannst. Auch kein Laptop, kommen wir gleich noch drauf. Und ja, es ist natürlich sehr traurig, sehr schade für Valve. Aber man muss auch nicht so tun, als wären die arm dran. Ne? Also Valve hat schon auch genügend Geld. Aber es war auch direkt ausverkauft. Also ich glaube, man kann es eh nicht mehr kaufen. Es gibt genügend Abnehmer. Es ist halt nur sehr schade, dass es einfach so teuer ist.
Wie viel würde das hier in Europa kosten?
1040
Euro. Dann Euro schon,
ja. Nicht teuer, genau, okay. Nee. 1040 okay. Euro, die kleinste Konfiguration. Und wenn du dann nochmal ein bisschen mehr Speicher und mehr RAM oder mehr Power oder so willst, mehr Power weiß ich gar nicht, aber 1300 irgendwas. Und das ist halt schon happig. Ja, das ist halt für eine Konsole, wenn du jetzt sagst, ey, ich will irgendwie mit meiner Familie irgendwie ein paar Games zocken oder so, ist das halt schon happig. Aber man muss auch sagen, du kannst das halt auch als PC nutzen. Ja, es gibt einen Desktop-Modus mit KDE, das ist am Ende des Tages einfach Linux darunter und das ist schon geil. Und ich finde halt einen Aufpreis, um sowas zu unterstützen, vor allem auch Open Hardware und Open Software, finde ich gut. Wo wir jetzt auch drauf kommen, ne, Open Hardware Repairability Framework hat Laptop 13 Pro announced. Also Framework ist eine mainly Laptop-Firma, also die Laptops verkauft, aber da fokussiert auf Repairability und Modularität und vor allem auch Upgradability. Das heißt, wenn du einen alten Framework-Laptop hast, dann kannst du dir Upgrade-Kits holen und quasi nur das Mainboard austauschen und dann hast du einen besseren Prozessor und eine bessere Grafikkarte drin.
Wir haben einen in der Firma, muss aber fairerweise schon sagen, dass gerade alles, was so Peripherie ist, halt alles auf USB fallbackt. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt einen modularen Slot, wo du einen Netzwerkadapter oder sowas reinstecken kannst, dann geht er halt auf USB.
Wie meinst du?
Ja, das ist letzten Endes ein
Steckplatz. Ja, USB-C, was er dann, genau. Aber du kannst es dir halt auch aussuchen. Ne? Also du kannst halt trotzdem, es ist halt so konzipiert, dass du halt sagen kannst, ich packe mir da einen SD-Kartenreader rein, ich packe mir da einen LAN-Port rein, HDMI, keine Ahnung was. Das ist schon ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, ob's das unbedingt braucht, aber es ist halt auch so ein USP von denen. Aber die haben jetzt einen Pro-Laptop announced mit einem Aluminiumgehäuse und LPCAM 2 Memory. Und das ist nämlich ein neues Memory-Modul, was besonders schnell sein soll und was aber damit auch replaceable ist. Also es ist nicht festgelötet, wie bei vielen neueren Laptops der Fall ist, sondern du kannst es halt austauschen, wenn du es upgraden willst oder sonstiges. Und du kannst sogar das neue Pro-Ding, das neue Mainboard, kannst du sogar in alte, normale Laptop 13s einfach einsetzen. Und das ist schon heftig.
Ja, ich habe gerade geschaut, das kostet jetzt auch nicht die Welt. Also im Vergleich zu einem...
Genau, im Vergleich zu einem wahrscheinlich vergleichbaren MacBook ungefähr ist es schon on par wahrscheinlich. Pre-Build willst du auswählen. Pre-Build ist billiger als DIY. Warum ich das weiß, ist auch sehr interessant. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem neuen Laptop und ich habe mir den jetzt tatsächlich vorbestellt. Und das ist schon happig, also 2300.
Doch, es ist schon
happig. Aber man muss auch sagen, es ist ein Developer-Laptop, es ist ein Linux-supported Laptop. Ja? Die haben sogar auf ihrer Seite steht sogar NixOS. Und da muss ich natürlich, ja? Ich möchte auch ein wenig mit meiner Wallet voten, ne? Es geht um die Mission dahinter. Es geht darum, dass es Linux First Party supported. Und es ist halt eigentlich ganz cool, was die machen. Es ist keine deutsche Company, keine EU-Company, ne? Es ist trotzdem noch Amerika. Aber ja, ich habe es mir jetzt mal vorbestellt, 100 Euro Deposit. Ich kann es immer noch, wenn jetzt, weil die Reviews sind noch nicht raus, wenn es jetzt doch sich rausstellt, dass es kacke ist, kann ich immer noch sagen, nee, ich hol's mir nicht und refunde das, aber ja, genau, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus.
Ich bin gespannt.
Ich werde auf jeden Fall im Podcast drüber berichten.
Lass uns mal ein bisschen hinmachen. Wir müssen nächsten News jetzt ein bisschen zusammen.
Ja, scheiß doch auf. Irgendwie Music Podcast Recommendation von Spotify ist doch scheißegal.
Spotify hat einen MCP-Server.
Ach so.
Das ist richtig cool.
Das habe ich nicht gelesen in dem, ach, Claude Integration.
Genau, also du kannst jetzt tatsächlich Spotify an dein Claude, an deine Plattform
what the fuck
reinpacken und dann kannst du sagen, hey, mach mir mal eine Playlist für den Grillabend mit, da kommen ganz viele Freunde aus Argentinien und die müssen getröstet werden, mach jetzt mal ganz viel traurige argentinische Musik.
Ich meine, ich finde das cool, aber ich mag halt Spotify als Company auch nicht.
Das ist was ist denn die Alternative?
Ja, also es gibt schon ethisch bessere Plattformen, die zum Beispiel AI-Music nicht unterstützen oder
ja, kauft euren Shit bei Bandcamp, da kriegt man am meisten.
Richtig, aber richtig. Oder die Alben kaufen von den Artists oder halt eine Plattform, die nicht AI-Music in ihre eigenen Playlists reinmacht, damit sie Artists nicht mehr bezahlen müssen. Das finde ich halt schon als finde ich schwierig. Oder nicht?
Natürlich ist es schwierig, aber ja, ich stehe da stoisch daneben und denke mir halt.
Pest und Cholera.
Ja.
Ja. Aber ja, man kann trotzdem drüber reden. Ja? Es ist trotzdem wichtig, da Awareness für zu schaffen. Ja?
Ich möchte einen Pick in der nächsten News, möchte ich einen Pick wieder wegnehmen.
Sehr gut.
SourceBot war mal ein Open-Source-Tool, mit dem man seinen Quelltext durchsuchen kann. Und die haben jetzt alle AI-Features, also die sagen immer, bring your own model.
Ja.
Und die haben jetzt trotzdem, auch wenn man sein eigenes Model bringt, alle AI-Features hinter die Paywall gesteckt und mit einem sehr elaborierten License-Change, der lange vorbereitet war,
sehr gut,
jetzt alles unter eine proprietäre Lizenz gepackt. Das
finde ich, Rugpull.
Das finde ich ein bisschen
Arsch.
Ja. Weil erstmal mit Open Source die Leute.
Genau.
Einkassieren und Contributions und Feedback und immer Adoption kriegen und dann den Ragpull zu machen, das ist echt.
Nee, Rugpull. Du hast Ragpull gesagt.
Ja.
Nee, Rugpull.
Warum Rug?
Weil Rug ist die.
Der Teppich.
Ja.
Das ist nicht Rag?
Nee, Rugpull.
Das heißt auch Ragtime und nicht Rugtime?
Nee, du sagst Rugpull. Ja, auch unser Produktionsassistent sagt, es heißt Rugpull.
Okay.
Genau. Du denkst jetzt an Retrieval Augmented Generation.
Ich weiß, ich muss jetzt nochmal schauen, weil ich habe hier so eine dumme Suchmaschine in DuckDuckGo.
Ich weiß schon, was du meinst. Rag ist aber eher so ein Lappen.
Ja, genau, das meine ich. Ja.
Genau, nee. Rug ist ein Teppich, weil du ziehst ja den Teppich unter den Füßen weg. Das ist das, was damit gemeint ist.
Dann wird der Teppich unter den Füßen weggezogen.
Gibst du dir das Tuch weg oder was? Was soll das denn heißen?
Ich habe halt gedacht, das ist das Gleiche, weil beides ja ein.
Nee, der Rugpull, weil du den Teppich unter den Füßen wegziehst. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, in der letzten, oder wann war das? Ich weiß gar nicht. Wann haben wir über Mythos gequatscht und gemeint?
In der letzten Folge, genau.
Genau, und dann kam es raus
dann
und dann war es wieder weg.
Eine Clown und dann ist es wieder weg und es ist wieder da und hat Fable.
Man muss einfach sagen, erstens fick Dario von Anthropic und zweitens einfach selbst schuld. Weißt du, wie kann man so krankes Fearmongering machen und sich dann wundern, dass
dann
die US-Regierung...
Das ist das schlimmste Modell aller Zeiten.
Oh mein Gott, wir sind alle nicht mehr sicher. Dieses Modell, alles wird gehackt werden und keine Ahnung was. Was? Trump? Warum nimmst du unser Modell runter?
Wir haben doch die ganze Zeit gesagt, das ist eigentlich...
So ein Opfer einfach nur, ey. So ein Affe. Wirklich, ich hasse den Typen einfach und verdient. Schade, dass es jetzt wieder da ist. Und merkst du einen kranken Unterschied zwischen den Modellen?
Nee, außer in meinem Geldbeutel.
Also es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Aber das ist die AI-Economy. Ich liebe dieses Zeitalter. Und dann, ich werde da jetzt nicht ganz so tief reingehen.
Das ist wieder Rabbit Hole,
aber
mach's ganz kurz.
Ich verlinke mal den Post von dem Andrew Kelly, dem Macher von der Zig Language, weil Bun diese coole, hippe, neue JavaScript Runtime, auf der auch Claude Code basiert, wurde ja jetzt von Anthropic gekauft, und die haben ja jetzt von Zig auf Rust rewritten in einem riesigen PR-Stunt, der 165.000 Dollar an Tokens verbraucht hat, um das ganze Ding in den most unsafe Rust-Code überhaupt zu porten. Mega geil. Und der Zig-Creator hatte auf jeden Fall auch ein paar Gedanken dazu. Lest euch das mal durch. Ich glaube, er ist ein bisschen butthurt, auf jeden Fall, weil seine Language da ein bisschen angeprangert wurde, und vielleicht die Personal Attacks sollten nicht ganz so oft da oder ganz so tief reichen, aber sehr interessant auf jeden Fall, sich das anzuschauen. Security.
Was ich gar nicht gut fand, ist, die Bitwarden CLI wurde compromised.
Ja. Das mal ist wieder, einfach... Mal wieder Supply Chain Attack?
Also, ja, es ist eine Supply Chain Attack, aber das geht einfach nicht so. Das ist jetzt auch der, also Bitwarden ist ein Passwortmanager.
Ja.
Und damit, das ist auch kompatibel mit Vault Warden, also mit der Open Source Implementierung. Und es war auch Teil von unserer Toolchain. Und das geht halt gar nicht.
Stimmt.
Ja.
Ihr habt ja Bitwarden.
Ja.
Das ist ja scheiße.
Das ist scheiße. Also,
ja.
Ich habe es auf die Blacklist gepackt. Also, ich habe jetzt gesagt, bei Vault Warden verwenden wir noch, aber.
Ja.
Die CLI geht nicht, also wenn die ihre Supply Chain nicht im Griff haben, wenn die nicht auf meinen Vortrag in der Java User Group gehen, um eine Supply Chain zu monitoren, dann Pech gehabt, ne?
Ja, was ja auch riesig war, war dieser NPM Shai-Hulud nochmal.
Genau, war auch eine Supply Chain Attacke.
Genau, wieder. War auch wieder eine Supply Chain Attacke und da hat es vor allem TanStack getroffen. Wir haben auch mal das Postmortem von denen reingepackt, und da muss man halt auch sagen, jetzt denkt, warte, wer macht das? Ich glaube, PNPM denkt jetzt, glaube ich, generell über einen, oder nee, Renovate. Renovate denkt jetzt über einen Standard-Cool-Off.
Standard-Cooldown und PNPM hat schon. Also es gibt jetzt einen Cool-Off von, ich glaube, einem Tag oder 24 Stunden.
Ja, ja, ja.
Und ich habe es jetzt in meinen Depender-Bot-Configs und
ich habe es auch in meine,
ich habe es überall jetzt drin.
Ich habe es in meine Renovate-Config, habe ich jetzt auch 7 Tage Cool-Off. Einfach better safe than sorry.
Bisschen abhängen.
Ein bisschen chillen, bevor man die neuesten Dependencies irgendwie in die CLI, in die CI auch reinpackt. Ja, das ist wohl die neue Realität. Supply Chain Attack links und rechts. Aber auch Phishing ist nicht außen vor auf Signal.
Sehr beliebt. Und da muss ich echt sagen, das ist jetzt das Problem vor der Kiste. Also was da wohl passiert ist, ist, dass also Bundestagsabgeordnete und generell Leute in der Politik nutzen gerne Signal, weil es
encrypted,
kommen wir später auch nochmal dazu, eine encrypted Open Source Implementierung ist. Und was da wohl passiert ist, ist, dass sich also da
Messaging-Plattform,
da haben sich einfach Angreifer mit Social Engineering als Signal-Support ausgegeben und haben gesagt, so jetzt musst du hier dein Passwort eingeben, damit wir
sorry, wie dumm kann man auch
und
sein.
Und dann also. Kommt von der Bundestagsvize Andrea Lindholz dann das Signal-Verbot.
Ja.
Weil das unsicher
ist. Ich bin zu dumm, kacken zu gehen. Ja, dann verbiete ich die Toilette einfach. Genau. Also wie dumm kann man denn sein?
Wir kacken jetzt wieder an den Straßenrand.
Ja, 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 genau. Wir kacken jetzt wieder in die Themse. Also komm, geh mir weg mit solchen Vollidioten. Naja.
Hast du dann auch relativ schnell dein Kernel-Update gemacht, nachdem Copy-Fail rausgekommen ist?
Nee, weil Copy-Fail funktioniert so, dass du einen User, einen quasi Nicht-Root-User auf dem System brauchst, um quasi Privilege Escalation zu machen.
Du meinst
zu können.
Wie zum Beispiel eine VM auf einem Hetzner-Server?
Ja, aber da hätte ich ja nichts machen können. Den Kernel, oder kann ich den Kernel
doch, da updaten?
Kann,
bestimmt, du kommst,
kann ich genau. Den Kernel updaten? Ja. Ja, aber ich bin eh immer auf dem neuesten Kernel eigentlich. Ich habe ja über Komin habe ich
also was war Copy-Fail? Vielleicht mal kurz erzählen. Genau. Also Copy-Fail ist de facto ein klassisches Rootkit. Also du bist irgendwie User sonst wer, du bist Hugo und du machst dann ein Kommando und dann bist du Root. Und was da jetzt an dieser Sache besonders ist, oft ist es so, dass man da eher so die Infrastruktur außenrum um den Kernel benutzt und dann ist es meistens limitiert auf eine einzige Distro oder auf eine Distro in einer bestimmten Version und es war halt in allen Distros.
Ja.
Und was halt auch nicht so gut funktioniert hat, ist, dass die Kernel-Entwickler und auch einige Distro-Leute das gar nicht so hoch, das gar nicht als eine 9 von 10 erkannt haben, sondern das halt irgendwie so ein bisschen, ja, wird schon nicht irgendwie nicht ausgenutzt und das war.
Ich glaube, das größte Problem war, dass diese, also es gab ja mehrere hintereinander von diesen Kernel Vulnerabilities. Also es gab ja Copy Fail, dann gab es Dirty Frag, dann gab es Dirty bla bla bla, keine Ahnung was. Und das waren ja alles kernel-spezifische CVEs. Und das Problem war aber, dass die nicht responsible disclosed wurden. Also die Leute, die das gefunden haben, haben einfach das Proof of Concept auf GitHub veröffentlicht und der CVE war dann da. Aber keiner und das Kernel-Team war informiert, aber die ganzen Distros waren natürlich nicht informiert. Das heißt, die wussten dann noch nicht, oh fuck, was machen wir jetzt? Wie können wir das, wie kann man das mitigieren? Aber tatsächlich ein ganz einfacher, eine einfache Mitigation ist, indem du diese in spezifischen Kernel-Module einfach ausschaltest.
Genau, das.
Die meistens eh nicht gebraucht werden. Tatsächlich. Genau, ja. Ja. Aber das ist auf jeden Fall krass. Und ich glaube, die wurden auch alle so ziemlich mit AI auch gefunden. Muss man natürlich auch sagen, ja, das ist natürlich krass. Aber man muss auch dazu sehen, AI hat halt auch viel mehr Zeit als so ein Mensch. Und ein Mensch kann sich einfach so Kernel-Code nicht für mehrere Stunden einfach durchgehen und durchrattern, da ist so eine Maschine. Als
einfach ein normaler Mensch.
Genau, da ist so ein LLM einfach sehr gut darin, genau solche Sachen rauszufinden. Auch wenn es sehr, sehr viele False Positives findest.
Lass uns jetzt wegen der Zeit nur noch die Chat-Kontrolle machen.
Ja,
an den News.
Ja.
Denn die ist eklig.
Oh ja, Alter. Gehen die ganzen Leute in Urlaub? Was macht die EU als richtig schön demokratische Vereinigung? Ja, dann prügeln wir doch einfach Chat Control 1.0 durch.
Nochmal doch wegen der Sonder so
blub. Ja. Nachdem es schon, ich weiß nicht wie oft, 4-mal abgelehnt wurde, können wir es einfach nochmal einreichen und diesmal ist es durchgekommen tatsächlich. Und was das bedeutet konkret ist, dass es den Ländern erlaubt, die Nachrichten, die nicht verschlüsselten Nachrichten jedes Bürgers ohne Genehmigung quasi zu analysieren und durchzuschauen.
Genau, es ist letzten Endes die Aufhebung des, wenn man so möchte, des Briefgeheimnisses, das für die Briefumschläge und für die Post gilt, ist jetzt mit der Chat Control 1.0 de facto aufgehoben.
Ja.
Was bedeutet das?
Sehr traurig.
Es ist traurig, aber was können wir an der Stelle einfach sagen? Verwendet einen Messenger, der im Default verschlüsselt ist.
End-to-end encrypted.
Vielleicht nochmal auflisten, welche das sind. Das haben wir gerade vorhin schon gesagt. Das ist Signal.
Ja. Matrix.
Das ist Matrix. Das sind so die zwei freien. Dann ist es lustigerweise auch WhatsApp, wo man immer denkt, dass es.
Aber Instagram-DMs nicht.
Genau, Instagram, bei Meta muss man ein bisschen aufpassen. Genau, also es ist aus dem Meta-Universum ist es nur
WhatsApp.
Ja. Und bei iOS muss man auch noch ein bisschen aufpassen bei Messages, weil in dieser Messages-App ja drei Arten von Messages versendet werden können. Ja. Einmal die klassischen blauen Bubbles, die sind verschlüsselt Ende zu Ende. Dann gibt es die RCS. Das ist so ein Meta-Standard, damit Android auch kompatibel ist. Auch die sind verschlüsselt, das wusste ich auch nicht.
Ach krass.
Also RCS ist Ende zu Ende verschlüsselt, ja. Aber was natürlich nicht verschlüsselt ist, sind die SMS. Ja. Das heißt, die grünen Bubbles, die dann als SMS oder als MMS verschickt werden, die sind nicht verschlüsselt. Also wenn man sicher sein möchte, dann verwendet man Signal oder WhatsApp. Am besten Signal, weil das ist eine freie Implementierung. Und insbesondere dann, wenn man jetzt dran denkt, dass Palantir bei Hessen, in Hessen zum Beispiel eingesetzt wird und es auch in verschiedenen anderen Bundesländern zur Diskussion steht, stellt sich da nicht nur die Frage, ob man die Daten von sich selbst schützen möchte, wenn man nichts zu verbergen hat oder insbesondere, wenn man nichts zu verbergen hat, die Daten schützen möchte, weil man einfach nicht unnötig in den Verdacht kommen möchte, zum Beispiel CSAM zu konsumieren, obwohl man es nicht tut. Also stellt euch einfach vor, ihr seid da in so einer Datenbank drin, obwohl ihr nichts zu verbergen habt, und dann klopft jemand vor der Tür und macht eine Hausdurchsuchung wegen einem Fehler oder wegen einem Bug im System. Ja. Das will man alles nicht. Deswegen ist die verschlüsselte Kommunikation immer noch das, was es zu bevorzugen gibt.
Richtig. Dann kommen wir zum Code der Woche. Oche, oche, oche. Und zwar ist das ein Command-Line-Tool, was Plain Note-Taking einfacher macht.
Das kenne ich, das ist gut.
Und zwar nennt sich das Ganze NB, ich glaube, das steht für Notebook. Und das ist tatsächlich ganz geil. Also am Ende des Tages, was der macht im Hintergrund, ist einfach Markdown-Files in einem Directory zu haben. Aber das ermöglicht halt Filtering, Pinning, Tagging, Git-Versioning, Syncing, Wiki-Style-Linking, Inline-Images, du kannst auch To-Dos damit machen, du kannst auch Bookmarking machen, das heißt, du kannst quasi Webpages archivieren in Notes und die referenzieren, und funktioniert richtig gut. Wofür ich das jetzt tatsächlich benutze, ist für mein Open-Source-Projekt Quackbox, benutze ich das, um To-Dos zu tracken. Weil, womit kommt AI natürlich super gut klar, einfach plain Files, und das funktioniert echt einwandfrei. Ich habe dem nur gesagt, okay, wie benutzt du die CLI, und dann kann er einfach die CLI so benutzen, wie er möchte. Er kann die Tasks dann auch abarbeiten, wenn ich da irgendwas habe, was er machen soll. Ich kann tracken, was ich noch zu tun habe, oder potenziell auch Notes noch dazu schreiben, und kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Ich habe da jetzt auch, wer auf Linux unterwegs ist und einen geilen Launcher will, Vicine, da habe ich eine Extension für geschrieben für NB, und kann jetzt auch meine To-Dos über Raycast quasi, über Vicine managen. Finde ich auch sehr geil.
Sehr spannend. Eine Frage, habe ich dann auch so verschiedene Workspaces? Also kann ich dann sagen, das sind dann meine Notes für mein...
Genau, du kannst... Okay. Das sind quasi Notebooks, quasi das Konzept Notebooks, und du kannst dann sagen, Notebook Add, dann der Name vom Notebook, und da sind dann alle self-contained.
Okay.
Und die kannst du dann auch an in gewissen Git-Repos tracken.
Und das macht dann natürlich Sinn, dass man das dann auch da trackt, wo das Git-Repo ist, oder?
Das funktioniert leider nicht so gut. Also was der braucht für diesen Git-Sync.
Der managt das dann selbst, die Git-Commits und so.
Genau, okay. Er macht halt die Git-Commits selber und potenzielle Merge-Konflikte und so. Deswegen darf da nichts anderes drauf sein. Das heißt, du brauchst einen Orphaned-Branch in dem Repo, wo halt nur die Dateien drin sind.
Ja, okay.
Aber ist trotzdem ganz geil. Also hast es trotzdem in Git, ne, kein proprietäres Format oder sonstiges. Und ja, du kannst halt einfach, wenn du einen Git-Repo hinzufügst, kannst du es auch über mehrere Geräte benutzen. Und ja, finde ich tatsächlich sehr, sehr cool.
Gut, dann kommen wir zum
No-Code der Woche.
No-Code der Woche, unsere letzte Rubrik.
Und zwar ist das auch wieder ein Pick von mir. Und zwar ein Film, und zwar, jetzt sage ich zum 18. Mal, und zwar, ich raste aus. Es ist
mein Deutschlehrer hat es immer gesagt.
Es ist Obsession.
Und zwar, um was geht's denn da?
Oh, bitte hör auf. Das hat mich selber gerade schon so abgefuckt. Obsession heißt das Ganze.
Ist das von dem Spielberg Steven?
Nee.
Nicht?
Das ist von einem TikTok-Comedian quasi.
Also fast das Gleiche.
Also das ist tatsächlich ein krass, also gar nicht so hoher Budget-Film, und ist tatsächlich von einem Typen, Curry Baker heißt der, der Skits auf TikTok macht, hat aber auch schon kleine Kurzfilme gedreht auf YouTube.
Das ist ein Horrorfilm, ich hätte gedacht.
Es ist ein Horrorfilm, ja.
Okay, ich hätte gedacht, das ist eine Komödie.
Und das ist ein richtig guter Horrorfilm. Seit langem mal wieder ein wirklich richtig, richtig guter Horrorfilm mit, das ist gar nicht so Spoiler, ausgefallen. Genau, es ist nicht ausgefallen. Man kommt relativ schnell auch drauf, worum es da geht. Und es ist auch relativ, also du checkst, worum es geht, und du weißt auch ungefähr, was wahrscheinlich passieren wird. Aber es ist einfach ein richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und ich habe richtig geschrien im Kino, nicht wegen irgendwie krassen Jumpscares oder so, sondern einfach, weil es, also wegen einem, das war schon mäßig ein Jumpscare, aber es ist richtig gut. Also guck dir den an.
Du schreist aber auch gerne und oft, das muss
das
man
stimmt,
an dieser Stelle
das stimmt, schon nochmal sagen. Das stimmt, ja. Ich schreie tatsächlich sehr oft im Kino, auch bei Cars oder so, aber ja, ich finde es auf jeden Fall richtig guter Film, große Empfehlung von mir und dann, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Empfehlt uns euren Eltern,
auch den Großeltern.
Auch den Großeltern und Freunden vielleicht auch.
Arbeitskollegen. Schulkameraden.
Schulkameraden.
Kommilitonen.
Kommilitonen.
Kollegen im Kegelverein.
Richtig. Oder im
Mannschaftskollegen.
Schachclub.
Dem Gegner.
Dem Gegner.
Ja.
Also wenn ihr Schach spielt, dann sagt dem doch mal, ey, kennst du den Code Culture Podcast?
Und dann sagt der, what the fuck, hör auf, du Freak.
Ja, richtig.
Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
So, jetzt spielen wir noch eine Runde Schach.
Nee, wir spielen eine Runde Quackbox.
Was ist dein Elo da?
Unendlich. Ich bin Grandmaster.
Respekt.